Der Predigttext für heute kommt aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 11, die Verse 2 bis 11. Matthäus 11, 2 bis 11, da heißt es: Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen, einem Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Liebe Gemeinde, ein Mann, den bisher viele für den größten Propheten unter den vielen Predigern in Israel gehalten haben, sitzt jetzt im Gefängnis. Er ist bereits in jungen Jahren am Ende seines Aufstiegs angelangt und die Verehrung der Massen, die er erlebt hat, ist vorbei. Die unmittelbare Jüngerschar von Johannes ist hin und her gerissen. Und es gibt mindestens so viele Zweifel wie Hoffnungen. Warten zwischen Zweifeln und Hoffen, das ist ja bereits das Thema am vergangenen Sonntag gewesen. Und wir leben in der Zeit des Advent und wir haben uns über den Advent dieses Thema Warten gesetzt. Aber hier wartet einer auf ein ungewisses Schicksal. Wahrscheinlich ahnt er, was auf ihn zukommen wird. Johannes wird ja sterben. Und wo kommt jetzt Gewissheit her? Wo neue Zuversicht? Wo eine Sicht für die Zukunft? Wer hat noch eine Vision, wenn der, dem alle folgen sollen und alle folgen wollten, jetzt gefangen sitzt und auf ein ungewisses Schicksal wartet? Ich glaube, der Johannes ist wirklich zerfressen von Zweifeln über seinen eigenen und eigentlichen Auftrag. Er weiß schon, dass er nur ein Vorbote ist. Aber ist das jetzt der Messias, der Mann, der wieder alles in Ordnung bringen soll, der aber weder ihn aus dem Gefängnis befreit hat, noch begonnen hat, eine Armee um sich zu scharen, um die Königsherrschaft Gottes endlich wieder aufzurichten? Ist das der Mann? Warten wir auf dich oder ist es ein anderer? Und dabei sind die zwei ja quasi nebeneinander aufgewachsen. Die Mütter waren verwandt. Seine Mutter Elisabeth aus dem Geschlecht Aarons hat ja sich immer um das Schicksal ihrer jüngeren Verwandten Maria gekümmert. Sie hat sie immer wieder getroffen. Sie hat ihm, dem Johannes, von den geheimnisvollen Weissagungen über ihn und über den nur wenig jüngeren Jesus, diesen Jeschua, erzählt. Und nur wegen dieser Geschichte ist aus ihm, Johannes, das geworden, was er jetzt ist. Der wäre nie ein Prophet geworden, und nie hätte er sein Leben so sehr Gott geweiht, und er bereut es keinen Augenblick, wenn nicht diese Geschichte der Anfang seines Lebens gewesen wäre. Schon allein durch die Sache mit dem Namen und mit den Namen für diese beiden hat die Sendung, die er und Jesus haben, ihr Gewicht gekriegt. Wir haben gerade zwei neue Namen kennengelernt, aber wahrscheinlich eine ein bisschen andere Hergangsgeschichte. Wer kann schon sagen, dass er seinen Namen quasi aus dem Mund Gottes übermittelt durch einen Gottesboten erhält? Allein das war eine Zusage, die ihn seine Kindheit und Jugend hindurch unbeirrbar durchs Leben hat gehen lassen. Ich bin Johannes, weil Gott es so bestimmt hat. Und das hat schon bald Vollmacht in seine Predigten gebracht. Hat Johannes anfangs noch etwas gezögert, vor seinen gleichaltrigen Freunden noch viel vorsichtiger gesprochen, so hat er schnell gemerkt, dass er seine Stimme viel lauter erheben kann, weil er ja diese Bestimmung hat. Es war für ihn klar, dass er mit dieser Bestimmung, Bote zu sein, auch einen Auftrag hatte, den er mit seinem ganzen Leben unterstreichen musste. Sollten doch die Leute zu ihm kommen, auch raus aus der Stadt und bis hinüber in die Wüste. Er lieferte ihnen jedenfalls die Predigten seines Lebens. Er hielt sich nicht zurück. Er sprach die Wahrheit offen aus über die Zustände und über die Verlogenheiten. Er mahnte und warnte und klagte an, niemand könne sich rühmen, alle sind kompromittiert. Das Leben in Israel ist zutiefst verdorben. Aber die Wartezeit, die ginge jetzt zu Ende. Es komme einer, der dreinfahren würde. Da würde kein Stein auf dem anderen bleiben. Und jetzt reiche es auch nicht, ein bisschen zu erschrecken und zu zittern und hier draußen in der Wüste ein bisschen diesen Schauder zu spüren vor seinen Worten. Nein, wenn sie nicht heute umkehrten, dann würde der Messias auch an ihnen vorübergehen. Sein Reich wäre dann nicht das ihre. Und es hat auch die Herzen getroffen. Menschen haben die Wahrheit erkannt, sie haben diese Chance gesehen, neu anfangen zu können. Und so hat er sie getauft, hat ihre Sünden abgewaschen im Jordanwasser und hat ihnen aufgetragen, jetzt endlich mit dem neuen Leben zu beginnen, damit sie bereit seien für den Messias. Aber Jesus, sein lieber Verwandter, der junge Mann mit der großen Verheißung, der war noch nicht sehr weit gekommen damals. Ja, da gab es diesen Moment, als sie zusammentrafen an seiner Flussfurt am Jordan, ein denkwürdiger Tag, bedeutsam und geheimnisvoll. Er sollte Jesus taufen, auch ihn. Und er hat es am Ende auch getan. Und alles ging ab, wie wenn der Himmel offen war in diesem Moment. Aber es war auch alles sehr mysteriös. Denn die beiden gingen wieder auseinander und es war nicht wirklich etwas Neues sichtbar geworden. Jesus war eine vieldeutige Erscheinung geworden. Frech gegen die Gelehrten und gegen die herrschende Klasse, aber auch ohne Scheu gegenüber den Sündern und Randleuten. Er war so ganz anders. Seine Aufrufe hießen auch, ändere dich. Aber er hielt nichts von Askese. Er war so wenig fordernd gegenüber seinen Leuten. Jedenfalls merkte man es nicht gleich. Und Johannes hatte schon lang nicht mehr mit ihm zu tun gehabt. Was hatten sie eigentlich miteinander zu schaffen? War es wirklich Jesus, auf den Israel wartet? Wann legt er endlich los? Bist du es, der da kommen soll? Ich glaube, dass das die Adventfrage ist bis heute. Auch die Frage für uns, bist du es, der da kommen soll? Diese Frage des Advents, die gleich auch zu klingen beginnt, wie dieses Wort für nächstes Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, könnten wir hier noch hinzufügen. Bist du es, der da kommen soll? Was soll ich davon halten, dass du bisher bei Weitem nicht so in die Welt hineingewirkt hast, wie wir das alle erhofft haben, Jesus? Es gibt weiterhin Ungerechtigkeit und Leid. Es gibt Krankheit und Gewalt und Verlassenwerden. Es gibt Schuld und Opfer. Ja, auch inmitten deiner Gemeinde und mich gibt es hier drin an einem Ort, an einem Platz, an dem ich vielleicht gar nie sein wollte. Bist du es, der da kommen soll? Und verstehst du meine Frage? Ich bin mit meinem Namen bei Gott bekannt. Ja, meine Herkunft, da ist alles in Ordnung. Aber das, was ist, was jetzt ist, das macht mich so unsicher. Vielleicht kennen wir manchmal diese Zweifel. Das Jetzt, die Gegenwart ist es, die mich aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn ich zurückschaue, kann ich beruhigt sagen, Gott hat vieles gelenkt und geführt. Aber jetzt, im Hier und Heute, bin ich in Gefahr. In Gefahr, verloren zu gehen, einfach durch die Angst, durch die Zweifel, durch die offenen Fragen. Je schwächer wir uns fühlen in unserer Umgebung, je mehr wir uns als abhängig und angewiesen auf die Gunst anderer fühlen, desto größer wird auch Angst, desto mehr nagt der Zweifel. Und deshalb ist das manchmal unser Gebet. Ich würde ja sagen zu dir, Jesus, wenn ich sehen könnte, dass es sich lohnt, dass du wirklich der Größere bist, der noch kommt, dann bin ich gern der Unbedeutendere. Ich habe das Leben ja gesehen, ich habe erlebt, wie mir die Menschen nachlaufen, hat der Johannes hier wahrscheinlich gedacht. Geschenkt. Wenn du, Jesus, das wahrmachst, worauf wir alle gewartet haben und scheinbar immer noch warten. Wir machen ungern eine Aufgabe nur allein für eine Idee. Wir wollen jemanden als Person. Der Johannes wollte, dass alles zusammenhängt mit Jesus, dass Jesus als Person für ihn steht und zu ihm steht und da ist für ihn. Er wollte diesen Menschensohn, ein Mann, der den Tod bereits auf sich zukommen sieht. Im Angesicht des Todes will er wissen, ob es diese Beziehung gibt zwischen ihm und dem Messias. Ist der Täufer Johannes beim Richtigen gelandet? Und ich finde es faszinierend, wie Jesus damit umgeht. Was sagt er? Er sagt, ich lasse dich mit der Frage nicht allein. Ich möchte dich aufrichten und dir Mut geben. Ich will dir deine Hoffnung wiedergeben. Hebt eure Häupter auf und seht, haben wir in der Früh gelesen und gehört. Nur ein aufgerichteter Mensch kann wieder bis zum Horizont sehen. Jesus will den Johannes aufrichten. Und er sagt deshalb sehr bestimmt, was die ersten Anzeichen des großen Ganzen sind. Es passiert bereits, sagt er. Hier und da, immer wieder ist es zu sehen. In das Leben von Menschen kommt Augenlicht und Bewegung. Wer bislang erstarrt ist und im Dunkeln gelebt hat, sieht jetzt wieder Licht und bringt Schwung in sein Leben. Menschen werden rein und heil. Heilung gibt es. Neues Hören und neues Leben. Und wer arm ist, weiß durch die Verkündigung, durch diese lebendige, diese leibhafte Verkündigung, dass er oder sie nicht mehr ausgeschlossen ist. Das ist das Leben im Reich Gottes. Jesus lässt dem Johannes genau das alles ausrichten. Er will auch ihm die Augen öffnen. Im Dunkeln hat bereits ein Licht zu leuchten begonnen. Und das ist alles nicht weit weg von dir, Johannes. Das passiert. Wenn wir weiter nach vorn schauen, bis ans Ende der Bibel, bis ins Buch der Offenbarung im Kapitel 21 spricht ja die Bibel vom Kommen des Reiches Gottes und von der Erneuerung der menschlichen Gemeinschaft. Ich finde spannend, dass mit Jesus die Erwartung des Reiches Gottes, die im Alten Testament bereits da ist, keineswegs vergeistlicht wird. Das würde nur alles in unseren Köpfen passieren. Das ist halt das, was wir geistlich erleben. Nein, Jesus sagt, Reich Gottes spielt sich dort ab, wo Menschen Liebe auch physisch erfahren, greifbare, echte Versöhnung erleben, wo sie aufgenommen sein in eine neue Gemeinschaft erleben, wo sie auch erleben, dass sie wieder sehen können und das Licht da ist. Das Neue am Neuen Testament ist, dass diese Erwartung des Reiches Gottes jetzt mit diesem Namen Jesus verbunden ist. Und deswegen fragt Jesus dann auch die Leute um ihn herum, warum sind sie denn eigentlich jetzt rausgelaufen zu dem Johannes? Ja, was wollten die denn da draußen in der Wüste? Was hat sie getrieben? Was war ihr Advent? Was war ihre Erwartung? Das Spektakel, einen Asketen im Kamelhaar zu sehen, einen Naturburschen in seiner Ökobehausung. Das feine Kleid gibt es in den Palästen, sagt Jesus. Die Ökowäsche leisten sich die Reichen in euren Städten. Aber ein Prophet ist mehr. Johannes ist mehr als ein Prophet und er hat vorbereitet, was noch kommt. Und dann sagt er zum Schluss, im Gegensatz zu euren Kategorien und Maßstäben, aber wird es im Königreich Gottes so sein, dass es kein Oben und Unten mehr gibt. Ist Johannes jetzt bedeutender als Mose und Elia? Ganz bestimmt. Aber im Reich Gottes wird jeder gerettete Sünder mehr Bedeutung haben als Mose und Elia oder Johannes. Liebe Gemeinde, wir warten in der Adventszeit ja vermeintlich auf das Kind in der Krippe. Wir erinnern uns ganz berechtigt und voller Freude daran, dass Gott Mensch wird. Aber eigentlich warten wir mit dem Johannes auch auf den Größeren. Wir warten auch auf den, der uns nicht nur ein wenig voraus ist, wir warten auch auf den, der auferstanden ist, der Sieger ist über den Tod, über das Leid, über den Schrecken des Lebens. Wir warten auf den Menschensohn. Und was macht er, der Menschensohn, in unserer Warterei mit uns? Er will uns aufbauen, so wie er den Johannes hier aufgebaut hat. Mit seiner Botschaft, mit seinen Worten, die er in dieses Loch, in das Gefängnis übermitteln lässt. So will Jesus auch uns aufbauen. Wenn es gerade gar nicht nach Reich Gottes aussieht, wenn sich alles so anders anfühlt in meinem Privatleben oder in der Gemeinde, erinnern wir uns, dass wir dann sagen dürfen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So dürfen wir zu Jesus kommen. Jesus liegt ja nichts daran, dass wir uns schwach und klein fühlen, auch nicht ihm gegenüber. Jesus weiß, dass nur Ermutigung und Auferbauung wieder zu den nächsten Schritten führen kann. Dass nur Ermutigung und Auferbauung zu den kleineren und größeren Siegen in unserem Leben führen kann. Deshalb zeigt er dorthin, wo Menschen bereits die ersten Schritte gemacht haben und sagt, Veränderung ist möglich. Der Glaube, die Beziehung zu mir verändert eine Gemeinschaft von Menschen. Und was hier und dort passiert, das kann auch für dich, für uns gültig werden. Also wir warten vielleicht auf ein Kind, aber wir warten auch auf den Größeren, der wundersam unsere Haltung aufrichten will, der unseren Rücken stärken will. Seht auf, blickt auf, erhebt eure Häupter. Das hat nicht umsonst diesen Touch einer Übungseinheit beim Physiotherapeuten. Wenn wir was sehen wollen von dem, was kommt, dann reicht es nicht, auf die eigenen krummen Füße zu schauen. Dann muss ich dahin sehen, wo Jesus meinen Blick hinrichten will. Was dem Johannes bezeugt werden soll, das ist die Realität des Reiches Gottes ganz in der Nähe. Und es kann auch direkt bei mir passieren. Ich wünsche mir, dass wir Mutmacher haben in der Gemeinde. Menschen, die im Namen Jesu sagen, dass es zwar Herausforderungen gibt, aber dass er uns auch die Kraft geben will, diese zu bewältigen. Dass er uns hilft, wieder Licht zu sehen. Menschen, die mitten in der Ungewissheit des Wartens sagen, es lohnt sich, auch wenn das Reich Gottes oft missverstanden wird, auch wenn seine Gemeinde stolpert und holpert über die eigenen Fehler und Schwächen. Denn Gott prüft uns nicht aus Boshaftigkeit oder weil er nur zeigen will, dass er der Stärkere ist. Aber Gott nimmt uns auch nicht aus unseren Umständen heraus und sagt, leg dich hin, ich erledige das schon für dich. Für den Johannes war das nicht die Realität. Der Täufer musste den Weg bis in den eigenen Tod zu Ende gehen. Aber er ist dabei wahrscheinlich in diesem Wissen, dass Jesus immer noch für das Reich Gottes steht, ein Stück stärker und mutiger in die Zukunft gegangen. Jesus hat ihm zugetraut, dass er seine Botschaft verstehen würde. Also warten auf den Größeren, warten auf den Messias, das heißt für mich nicht, dass wir alle dann vielleicht live dabei sein werden, wenn das Reich Gottes endgültig da sein wird. Aber das Reich Gottes bricht sich bereits Bahn. Es ist jetzt schon ein Teil unseres Advents, wenn wir mitten im Dunkel beginnen, ein Licht zu sehen. Wenn wir Mut haben, den nächsten Schritt zu tun, den nächsten notwendenden Schritt zu tun. Und das geschieht auch nicht allein. Gemeinde und Kirche ist immer auch ein Teil des Reiches Gottes. Städte der Gegenwart Christi. Und es ist die Eigenart von Gemeinde, dass sie an dieser Stelle in der eigenen Begrenztheit die unbegrenzten Möglichkeiten Jesu möglich macht, zur Verwirklichung bringt. Kirche sein, Gemeinde sein ist nicht nur Form, sondern es ist Substanz unseres christlichen Glaubens. Und wir sind dazu berufen, uns gegenseitig zu helfen, diese Hoffnung zu haben und diese Erfahrung zu machen, das Reich Gottes hat bereits begonnen. Amen.